Ende vergangenen Jahres erschien die neue Außer- und sicherheitspolitische Doktrin der USA. Die Folgen sind einerseits ein zumindest proklamierter Rückzug aus Europa, andererseits ein aggressiveres Auftreten in Lateinamerika. Hat sich dadurch die Kriegsgefahr in Europa verringert oder womöglich sogar erhöht?
Naja, das hängt davon ab, wie wir auf die amerikanische Sicherheitsstrategie reagieren. Wenn wir nur sagen, jetzt lassen die Amerikaner uns fallen und natürlich auch ignorieren, dass das eine, ich sag mal, gezielt herbeigeführte Operation war, weil natürlich war die Zerstörung auch der Infrastruktur, Sprengung der Pipeline, Deindustrialisierung, Energieprobleme für Europa war ja im Prinzip schon eine Zersetzungsstrategie. Das heißt, erst kam die Zersetzung und dann kommt das Fallenlassen durch die USA. Das kann man ja so erstmal interpretieren. Und dann ist die einzige Frage, wie reagiert Europa denn darauf? Ich würde mir wünschen, dass wir darauf eine Antwort finden, die ein emanzipiertes Europa sieht und dieses Europa wieder in seine Kraft kommt und in seine Ziele der Gestaltung einer Friedensordnung mit Russland. Wir geben natürlich im Moment eine andere Antwort darauf. Also wir sind ja hier in München anlässlich der Sicherheitskonferenz und die Antwort, die darauf gegeben wird, auf diese amerikanische Sicherheitsstrategie, ist eigentlich leider nur Aufrüsten. Jetzt muss Europa sozusagen alleine in den Krieg und sich in der Verteidigung einen. Ich halte das für eine völlig falsche Analyse der Situation, für eine Selbstüberschätzung Europas und auch für die falsche Strategie. Aber wenn wir richtig antworten würden, wäre ja dieses Loslassen der USA von Europa auch eine Chance, die wir jetzt aber leider offenbar verspielen.
In Davos hat Donald Trump einen Friedensrat gegründet. Noch ist unklar, welche Staaten sich beteiligen werden und ob dieses Gremium tatsächlich mehr ist als eine Kulisse für ökonomische Interessen. Wie bewerten Sie diese Initiative zum jetzigen Zeitpunkt?
Naja, den Friedensrat hat es vorher in dieser Formulierung oder in dieser Semantik schon gegeben und Donald Trump hat keinen Friedensclub gegründet, sondern oder Friedensrat gegründet, sondern einen Milliardärsclub, in dem er sozusagen seine Golf-Connections oder was zusammengezogen hat, um so eine Kontrolle über ein internationales System zu gewinnen. Also ich halte das für eine Posse, eine wirkliche Posse, die am internationalen Völkerrecht vorbei inszeniert wird und dem sollte Europa zum Beispiel nicht stattgeben. Also ich würde mir wünschen, dass wir eine europäische diplomatische Initiative starten, die dazu führt, dass wir die UN-Regeln wieder in Kraft setzen und solche Possenspiele der Umgehung der völkerrechtlichen Ordnung denen einfach einen Riegel vorschieben.
In den vergangenen Jahren lag der Fokus bei der Frage der Kriegsgefahr stark auf der Ukraine. Zuletzt rückte jedoch auch der Iran wieder stärker in den Mittelpunkt. Wie groß ist hier die Gefahr eines Konflikts, der nicht regional begrenzt bleibt?
Wer rückt in den Vordergrund? Der Ural?
Der Iran.
Ach so, der Iran.
Der Iran wieder stärker in den Mittelpunkt. Und wie groß ist die Gefahr eines Konflikts, der nicht regional begrenzt bleibt?
Naja, also jeder, der jetzt im Moment das internationale Staatensystem beobachtet, sieht schon, dass an vielen Enden gezündelt wird. Ja, ob das Israel-Gaza ist, ob das Iran ist, ob das Ukraine, Grönland oder Venezuela ist. Das heißt, wir sehen eine Macht des Stärkeren von Seiten der USA. Wir sehen eine Zementierung der Hemisphäre der USA, die sie jetzt von Grönland bis sozusagen Lateinamerika und Südamerika als Hemisphäre betrachten. Insofern ist es tatsächlich, glaube ich, ein sehr fragiler Grund und man weiß nicht, also ein sehr fragiler Boden und man weiß nicht genau, wo sozusagen das nächste Zündeln sich tatsächlich zu einem nicht mehr kontrollierbaren Eskalation entwickeln kann. Also wir haben ja auch die Unruhen jetzt im Iran gesehen. Es gibt Vermutungen darüber, ob die inszeniert wurden und so weiter und so weiter. Das heißt, tatsächlich sind wir auf sehr fragilem Boden und das ist ein Grund mehr, dass alles getan wird, die Sprache der Diplomatie wiederzufinden, die Hände in alle Richtungen auszustrecken, die UN-Ordnung wieder zu entdecken und diesem Recht des Stärkeren nicht nachzugeben. Ich wünsche mir wirklich, dass Europa in diese Sprache zurückfindet, denn wir haben keinen Konflikt mit dem Iran, ja. Und tatsächlich glaube ich, dass vieles daran hängt, dass wir aus der Selbstüberschätzung und auch aus der Arroganz herauskommen, weil es ist ja in der Sprache, auch in der Sprache der Sicherheitskonferenz derzeit so, dass wir eigentlich die Einzigen sind, die noch die liberale Demokratie verteidigen und alles andere sind Diktatoren, die wir bekämpfen müssen. Das ist natürlich eine maßlose Selbstüberschätzung. Es ist auch eine unzutreffende Analyse der wirklichen Verhältnisse in China, in Indien, in Iran und so weiter, weil sie übersieht auch die Ursachen des westlichen Handelns in den letzten Jahrzehnten. Und wenn wir uns dem zuwenden würden, dann hätte Europa die Möglichkeit, deeskalierend zu wirken und tatsächlich mit eigenen sicherheitspolitischen Punkten zu kommen, wie wir uns eine Gestaltung einer Perspektive perspektivisch multipolaren Welt vorstellen. Das alles passiert nicht, weil wir uns sozusagen eingrenzen auf einen Atlantizismus, den wir jetzt mit Trump zwar bedauern und sagen, oh, die Amerikaner funktionieren nicht mehr so, wie wir das gewohnt sind, aber trotzdem ja aus der atlantizistischen Ordnung des Westens irgendwo nicht aussteigen wollen, ja, und gleichzeitig jedes Vokabular für eine wirklich emanzipierte Politik Europas fehlt. Und die wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass Europa zu einer eigenständigen Analyse kommt, wie wir, welche Rolle wir spielen wollen in einer multipolaren Welt. Und wenn Sie ansprechen auf das verschiedene Zündeln an den verschiedenen Orten dieser Welt, die wir jetzt ja tatsächlich wie eine wir gehen ja alle auf Eis im Moment, ja, also diese Gefahr eines Dritten Weltkrieges, wie jetzt genannt wird, und von wo aus der ausgehen könnte, die ist ja tatsächlich real. Ich hoffe, dass es genug Vernunft gibt im System, und ich glaube, die gibt es auch, dass das in letzter Konsequenz verhindert werden kann. Aber ich glaube, dass vieles damit steht und fällt, wann und ob Europa aus seiner Selbstüberschätzung und Arroganz herauskommt. Und es geht jetzt tatsächlich darum, dass wir den Moment der Weltgeschichte begreifen, der da lautet, wir gehen von einer Pax Americana in eine multipolare Welt, und Europa wird gesucht und gebraucht als Stimme der Mediation und als Stimme der Diplomatie. Und ich glaube, wenn Europa diese Stimme sprechen würde, dann würden wir in Resonanz gehen können mit den BRICS-Staaten und würden konstruktiv an der Gestaltung einer solchen Ordnung mitwirken kommen. Und ich glaube, dann hätten wir die Eskalationen, die sich aus dem, was Sie beschreiben, die könnten wir ein bisschen herunter tun.
Die Europäische Union ist bislang kein eigenständiger militärischer Faktor. Doch es gibt Stimmen, die das ändern wollen. Stichworte sind etwa Europaarmee oder ein EU-Verteidigungsmechanismus. Entwickelt sich die Union in einem aggressiveren Militärblock, bei dem die entscheidenden Weichen tatsächlich in Brüssel gestellt werden?
Ja, das ist leider so, und das beobachte ich mit großem Bedauern. Also als jemand, der für Jacques Delors in den 90er Jahren in Europa gearbeitet hat, kann ich wirklich nur sagen, dass sich Jacques Delors im Grab umdrehen würde. Also wir haben 1992 mit dem Maastrichter Vertrag und mit der Charta von Paris von 1991 als Reaktion auf den Mauerfall, als Antwort auf Gorbatschow etwas ganz anderes gewollt. Und Europa hat sich die letzten 20, 25 Jahre davon weit entfernt. Tatsächlich sehen wir jetzt eine Kongruenz zwischen NATO und EU. Wir sehen, dass auch Druck ausgeübt wird auf die Schweiz, auf Österreich, auf die neutralen Länder. Wir haben gesehen, dass Finnland und Schweden in die NATO praktisch gezwungen wurden. Und tatsächlich ist das paraautoritär und aufs Tiefste zu bedauern, weil Europa damit im Verrat seiner eigenen Geschichte und Erzählung steht. Ja, nämlich, dass es eine Friedenserzählung sein sollte. Und ich glaube auch, dass Europa oder die EU keine Chance hat, dass sich das durchsetzt. Warum? Weil die EU-Länder ja ganz unterschiedlich sind. Also die Ungarn, die Slowaken, die Griechen, die Italiener, die Iren wollen diese Verteidigungsunion nicht, zu der sich die EU jetzt entwickelt. Ich möchte gerne an dieser Stelle sagen, dass wir jetzt den Optionenraum öffnen müssen. Es sieht tatsächlich so aus, als wenn auf der Sicherheitskonferenz das einzige Szenario ist. Ja, die EU entwickelt sich zu einer starken Verteidigungsarmee. Die andere Option wäre zu sagen, wir brauchen ein neutrales Europa, wir brauchen ein neutrales Deutschland. Wir müssen ganz anders denken, weil nur aus einem neutralen Europa eine Sicherheitsarchitektur mit Russland entstehen kann. Und diesen Denkraum jetzt zu öffnen, das ist ganz wichtig, wenn wir verhindern wollen, dass das, was Sie beschrieben haben, nämlich die Europäische Union in einer, sagen wir mal, paraautoritären Schließung sich befindet und dieses Verteidigungsbündnis zementiert. Ich sage das auch deswegen, weil ja jetzt über diese Kriegskredite, die bewilligt wurden, 90 Milliarden wurden ja auf dem letzten EU-Rat bewilligt, natürlich auch schon Wörter gefallen sind, dass man in eine Haftungsgemeinschaft kommt für Kriegsschulden. Und man muss sich schon daran erinnern, ich habe das in einen Artikel jetzt hineingeschrieben, dass die Vergemeinschaftung von Schulden, weil man Kriegsschulden nicht alleine tragen kann, tatsächlich auch immer im Grunde so eine Staatsgründung beinhaltet. Ja, also wenn man an den Rütli-Schwur denkt in der Schweiz, das waren ja die Kantone, die sich gemeinsam zusammengetan haben, um sich zu verteidigen, und aus der Haftungsgemeinschaft der Schulden, wo die Kriegsschulden vergemeinschaftet wurden, ist dann der Schweizer Eidgenossenschaft entstanden. Ja, auch in den USA 1866 nach dem Bürgerkrieg war es so, dass vorher die autonomen Bundesstaaten, das hieß ja immer the United States are, sind zu United States is, also singularisiert vergemeinschaftet worden. Das heißt, ich sehe tatsächlich Bemühungen, dass man über ein Kriegsgeschehen eine institutionelle Struktur schaffen möchte, die im Grunde auch Haftungsgemeinschaften beinhaltet. Und das ist abzulehnen, weil wir müssen darüber reden, ob Europa sich politisch eint und institutionell. institutionell eint. Aber als Kriegsgemeinschaft einen wäre etwas völlig anderes, als zu sagen, wir müssen Europa einen im Frieden, neutral und in einer Friedensarchitektur mit Russland. Und diese Diskussion müssen wir jetzt führen, damit wir nicht sozusagen wie in einen Sog hineingezogen werden, in eine vermeintlich alternativlose Entwicklung der EU.
Eine Frage noch. Ja. Im vergangenen Jahr wurde Gbagbo neben anderen von der EU sanktioniert. Befürchten Sie, dass Kriegsgegner künftig im größeren Stil ohne Anklage und Verteidigung von Brüssel kaltgestellt werden?
Ja, also ich kenne Gbagbo und bin auch beim Westend Verlag. Er ist auch Westend Autor und ich kann nur meine Fassungslosigkeit darüber äußern. Also auch die Fassungslosigkeit, dass ein Schweizer Bürger auf eine EU-Sanktionsliste gerät, ein ausgewiesener Militär, jemand, der für die UN gearbeitet hat, von einem neutralen Land. Und das ist ja alles in einem extralegalen Raum. Das heißt, es gibt keine Gerichtsbarkeit, kein Gerichtsurteil, es gibt nicht mal eine Institution. Da werden Bürgerrechte entzogen, es wird Existenz entzogen. Und das kann einen wirklich nur fassungslos machen, weil das der absolute Verrat an den europäischen Werten ist. Ja? Dagegen ist zutiefst vorzugehen. Und ich kann nur hoffen, dass wir als Europäer sozusagen Diplomatie sprechen mit den anderen, die Sprache der Versöhnung wiederfinden. Weil inzwischen Hände ausreichen, sprechen mit Russland, mit Russen sprechen, wenn das schon als solches sozusagen ausreicht, um auf einer Sanktionsliste zu landen, dann ist das, Sarah Wagenknecht hat es letztens gesagt, im Grunde Protofaschismus. Ja? Wir sind im rechtsfreien Raum, Bürger werden entrechtet, sie werden eigentlich ausgehungert, weil sie noch nicht mal mehr etwas kaufen können. Ja? Und das in Europa ansehen zu müssen, das ist tatsächlich, es geht einfach gar nicht. Ja?